Nee, kann ich machen. So, ja, wenn ihr euch ein bisschen mehr in die Mitte setzen wollt, dann könnt ihr bestimmt besser die Bibeltexte lesen. Wir müssen nämlich heute viel Bibeltext lesen. Ich kann es euch leider nicht ersparen. Wir wollen eine Geschichte anschauen im Alten Testament. Und ich habe, als ich mich damit beschäftigt habe, übrigens, also ich liebe es zu predigen. Wisst ihr warum? Es ist für mich einfach Anlass, so tief in das Bibelstudium einzusteigen, mich mit Bibeltexten zu beschäftigen, wie ich sonst kaum Zeit habe. Aber wenn ich predigen muss, dann muss ich mir einfach die Zeit nehmen. Und das ist auch etwas, was mich selbst bereichert. So, und diese Geschichte von Gideon, einem der Richter des Volkes Israel, im Buch der Richter, das ist eine interessante Geschichte. Und ich habe festgestellt, eigentlich hätte ich eine Bibelreihe von mindestens 4 Predigten draus machen müssen, wenn ich annähernd nur das hätte herausfiltern wollen, was in dieser Geschichte drinsteckt. Und deshalb möchte ich es euch ans Herz legen. Nehmt euch die Geschichte einfach mal vor. Richter 6 bis 8. Das ist wirklich eine tolle Geschichte, in der wir so viel lernen können. Über unsere Beziehung zu Gott, über unsere Berufung, über unsere Identität. Also es ist eine Schatzkammer der Bibel. Und wir wollen jetzt einfach mal einsteigen und wollen in Richter 6 vorne anfangen und wollen das mal lesen gemeinsam. Heißt also zu lesen. Aber die Israeliten taten wieder, was böse war vor ihrem Gott. Da lieferte Jahwe sie den Midianitern aus, 7 Jahre lang. Die Midianiter setzten ihnen derartig zu, dass sich die Israeliten Felslöcher zurechtmachten, Höhlen und unzugängliche Plätze in den Bergen. Soweit mal. Die Israeliten taten wieder, was böse war vor ihrem Gott. Das Buch der Richter, das ist so diese Achterbahn, die das Volk Gottes in ihrer Beziehung zu Gott hinlegt. Mal unten, mal oben. Deshalb ist das Buch Richter auch mal ganz interessant zu lesen. Und wenn es hier heißt, sie taten, was böse war vor den Augen Gottes, dann muss man sich das Wort eigentlich mal genauer anschauen, denn es geht hier eigentlich nicht nur darum, dass das Volk Israel was getan hat, was böse war. Und es geht auch jetzt hier genau an dieser Stelle, wenn es um die Midianiter geht, nicht darum, dass sie irgendwas Böses getan haben, sondern was ganz anderes. Sie haben etwas getan, was eigentlich ihnen selbst geschadet hat. Und ich werde das gleich noch ein bisschen ausführen. Denn das Wort kann auch bedeuten, sie haben was Schlechtes gemacht, was einfach schädlich ist. Und dann heißt es hier, Jahwe lieferte sie den Midianitern aus. Das ist ein eine interessante Aussage, die wir so ähnlich auch im ersten Kapitel vom Römerbrief finden. Denn dort heißt es in Römer 1, Vers 21, da ist von der Welt die Rede, denn obgleich sie Gott erkannt haben, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Und dann heißt es 3 Verse weiter, darum hat Gott sie auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen. Gott hat sie dahingegeben. Wisst ihr, das bedeutet nicht, dass Gott sagt, jetzt werdet ihr aber bestraft. Sondern es heißt eigentlich viel mehr, und so ist es auch hier zu sehen, in unserem Text in Richter 6. Gott sagt irgendwann, okay, wenn ihr es nicht anders wollt, bitteschön, dann lebt jetzt in dem, was ihr euch selbst ausgewählt habt. Das, was Israel hier erlebte, diese Probleme, die ihnen die Midianiter bereitet haben, das war selbstverschuldet. Warum möchte ich euch jetzt ein bisschen noch näher erklären? Ich muss mich nur ein bisschen beeilen. Ich habe so viel heute euch mitzuteilen, dass ich nicht jetzt 3 Stunden hier stehen will. Aber im Buch der Richter, jeder dieser Feinde von außen, die Kaananiter, die Moabiter und wie sie all heißen, es gibt für das Buch Richter auch so eine typologische Auslegung. Und das heißt, jeder dieser Feinde steht auch für ein gewisses Problem, was in der Gemeinde und bei den Christen so vorherrscht. Ich habe jetzt nicht die Zeit, diese ganzen Feinde euch aufzuzählen und zu erzählen, was die für ein Problem darstellen. Aber ich möchte doch mal auf die Midianiter ein bisschen eingehen. Denn das war für mich der stärkste Feind. Der stärkste Feind, den Israel hatte. Und zwar aus folgendem Grund. Midian war ein Sohn Abrahams. Das heißt eigentlich verwandt mit dem Volk Israel. Er war ein Sohn der Ketura. Als Sarah, die Frau Abrahams, damals gestorben war, nahm Abraham Ketura, eine seiner Mägde, als Frau und zeugte mit ihr weitere Söhne. Und Midian war einer dieser Söhne. Das könnt ihr mal nachlesen, wenn ihr wollt, in 1. Mose 25. Und dann heißt es nämlich in 1. Mose 25, Vers 6, interessanterweise, den Söhnen seiner Nebenfrauen, also die Ketura war nicht nur die einzige Nebenfrau, die Abraham hatte, den Söhnen seiner Nebenfrauen gab er eine Abfindung und schickte sie noch zu seinen Lebzeiten in das Land im Osten. Sie sollten nicht mit seinem Sohn Isaak zusammenbleiben. So, das heißt also, Midian war ein Bruder, ein Halbbruder, muss man genauer sagen, Isaaks, des verheißenden Sohnes, aber er sollte nicht erben. Und deshalb bekam er eine Abfindung und wurde in die Wüste geschickt. Nun, dieses Volk der Midianiter tritt noch öfter auf, auch bei dem Auszug aus Ägypten, und spielt immer eine gewisse Rolle im Leben von Israel. Aber eine Geschichte ist ganz besonders interessant, und das möchte ich euch auch mal empfehlen, das zu lesen. Das ist in 4. Mose Kapitel 22. Da geht es um einen berühmten Midianiter, der heißt Bileam. Und damals gab es ein feindliches Volk, die Moabiter. Und da gab es einen König, der hieß Barak. Und der hat gemerkt, die Israeliten sind einfach zu stark. Und dann wollte er einen Propheten rufen, der das Volk verfluchen sollte. Und dann hat er Bileam gerufen. Denn Bileam selbst bezeichnet sich als einen Knecht des Herrn der Bibel. Das kann man auch in dieser Geschichte nachlesen. Ich glaube, im 18. Vers, in Kapitel 22, 4. Mose, sagt Bileam selbst, mein Herr hat mir das gesagt. So, und dann soll er das Volk verfluchen, er kann es aber nicht, weil er immer wieder zu Gott geht und ihn fragt, kann ich das Volk verfluchen? Und Gott ihm eine Abfuhr gibt und sagt, nee, wie kommst du denn darauf? Und dann geht er immer wieder zu Barak und sagt, nee, das geht einfach nicht. Wenn mein Gott mir das nicht erlaubt, kann ich das Volk nicht verfluchen. Und wisst ihr, das gilt auch für euch. Kein Feind kann euch was anhaben, wenn Gott es nicht erlaubt. Und Gott wird es nicht erlauben, wenn ihr ihm vertraut. Die Midianiter haben nur hier Macht über die Israeliten gewonnen, weil das Volk etwas Schlimmes getan hat, nämlich diesen Rat des Bileam, den werde ich gleich noch ein bisschen ausführen. Als Barak merkte, das wird einfach nichts mit dem Verfluchen, dann kam Bileam auf eine sehr schlaue und perfide Idee. Er hat ihnen nämlich gesagt, mit dem Verfluchen, das kannst du vergessen, aber du kannst sie trotzdem schlagen, wenn du sie dazu verführst, Kompromisse in ihrem eigenen Glaubensleben einreißen zu lassen. Wenn du sie dazu verführst, Götzendienst anzunehmen. Und das ist dann auch erfolgt. Das lesen wir auch da in diesen Geschichten. Das ist der berühmte Rat Biliams. Und deshalb steht das Volk Midian, immer wenn wir das jetzt hier lesen, für diesen Feind von innen. Die anderen Feinde stehen für die Feinde von außen. Aber Midian steht für den Feind von innen. Das heißt, Midian steht dafür, dass wir in unserem eigenen Glaubensleben Kompromisse eingehen. Dass wir in der Beziehung zu Gott Kompromisse eingehen. Dass wir sagen, na ja, schon wichtig mit Gott, aber ich habe ja auch noch so viele andere Dinge, die genauso wichtig sind. In der Anbetung zu Gott Kompromisse eingehen. Und wisst ihr, Kompromisse erzeugen immer Mangel. Immer. Kompromisse in unserem Glaubensleben erzeugen immer Mangel. Mangel an allem, an geistlichen und an materiellen Gütern. Und das hat Israel jetzt hier erleben müssen. Und zwar ziemlich drastisch. Hier heißt es jetzt weiter ja in Vers 3, denn immer, wenn sie ihre Felder bestellt hatten, kamen die Midianiter mit den Amalekitern und Nomaden aus dem Osten und machten sich im Land breit. Sie vernichteten die Ernte bis dahin, wo es nach Gaza geht, und ließen nichts Essbares zurück. Sie raubten Schafe, Rinder und Esel. Mit ihren Herden und Zelten kamen sie wie Heuschrecken über das Land und verwüsteten alles. Sie und ihre Kamele waren nicht zu zählen. So, nun geht's weiter. Israel wurde bettelarm durch sie. Da schrien sie zu Gott. Als sie so wegen der Midianiter zu Jahwe schrien, schickte er ihnen einen Propheten, der Folgendes sagte: So spricht Jahwe, Israels Gott. Ich habe euch aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeholt. Ich habe euch aus der Gewalt der Ägypter befreit und euch aus der Gewalt eurer Peiniger. Ich vertrieb sie vor euch und gab euch ihr Land. Ich sagte, ich bin Jahwe, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr jetzt wohnt. Aber ihr habt nicht auf mich gehört. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren. Das ist eigentlich ein bisschen falsch übersetzt. Da steht nämlich eigentlich ein Wort, das bedeutet, ihr sollt ihre Götter nicht fürchten. Ihr sollt ihre Götter nicht fürchten. Furcht und Verehrung und Anbetung hängen eng zusammen, auch in unserem Leben. Wenn ihr mal in euer Leben schaut und mal guckt, wovor ihr Angst habt, ich kann euch garantieren, dass es euer Anbetungsleben beeinflusst. In 1. Johannes 4 lesen wir, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Also das heißt, Liebe treibt Furcht aus. Aber genauso geht es umgekehrt. Furcht treibt nämlich Liebe aus. Wenn Furcht uns beherrscht, wenn die Alltagssorgen uns übermannen und wir ständig uns damit beschäftigen, dann wird es einfach unser Anbetungsleben erwürgen. Ich habe dabei in meiner letzten Predigt vor 14 Tagen darüber gesprochen. Wenn so diese Alltagsbeschäftigungen überhand nehmen, wenn wir ständig mit allem Möglichen zugeballert sind, dann wird einfach keine Zeit mehr bleiben, Gott angemessen anzubeten. Also Furcht vor diesen falschen Göttern, Furcht vor dem, was aus der Welt kommt, Furcht vor den Angeboten, die nicht von Gott stammen, und Besorgnis darum und die Besorgungen der Welt können unsere Anbetung dem einzig wahren Gott gegenüber erwürgen. Gott reagiert jetzt. Da kam der Engel Jahwes und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra. Terebinte ist ein Baum, die Joasch gehörte, einem Mann aus der Abiezer-Sippe, dessen Sohn Gideon war gerade dabei, Weizen in einer Kelter zu dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Also das muss man sich so vorstellen, eine Kelter war damals ein großer Hohlraum, wo man die Trauben alle rein hat und dann ist man barfuß da rein und hat da die Trauben gestampft. Und in so einer Vertiefung hat nun also Gideon das Getreide gedroschen, damit man das nicht so sehen konnte von überall. Er hatte einfach Angst vor den Midianitern. So, und dann geschieht etwas Erstaunliches. Der Engel Jahwes zeigte sich ihm und sprach ihn an. Jahwe ist mit dir, du tapferer Held. Jahwe ist mit dir, du tapferer Held. Wie bitte? Gideon? Tapferer Held? Hat er sich da in der Person geirrt? Als Gideon da in der Kelter am Dreschen war, war überhaupt nichts von tapferem Held zu sehen. Er war von Furcht bestimmt, wie das ganze Volk. Und trotzdem sagt der Engel zu ihm, du tapferer Held. Warum? Ich glaube, dass Gott uns nie so sieht, wie wir gerade sind, sondern so sieht, wie er uns haben will. Uns in unserer Berufung sieht. Er sieht uns so, wie der Zustand, aus dem er uns machen will. Deshalb kommt der Engel Gottes und sagt, du tapferer Held, weil er schon genau wusste, was er mit Gideon vorhatte. Und wisst ihr, mit Jesus können wir uns alle da angesprochen fühlen, können wissen, dass auch wir tapfere Helden sind. In Jesus sind wir mehr als Überwinder, sagt das Neue Testament. Jesus führt uns mit in seinen Triumphzug. Wie reagiert Gideon? Ach, mein Herr, erwidert Gideon, wenn Jahwe wirklich mit uns ist, warum hat uns dann das alles getroffen? Wo sind denn alle seine Wunder, von denen unsere Väter uns erzählten? Sie sagten, Jahwe habe uns aus Ägypten hierher geführt, aber jetzt hat er uns im Stich gelassen und den Midianitern ausgeliefert. Gideon, wo ist denn dein Glaube und deine Zuversicht? Die Reaktion Gottes ist wichtig. Da wandte sich Jahwe ihm zu und sagte, du sollst gehen und mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust der Midianiter befreien. Ja, ich sende dich. Ja, toll. Mit der Kraft, die Gideon hat. Gideon hat überhaupt kein Selbstvertrauen gehabt. Das kommt gleich jetzt. Er hat eigentlich nur seine Unzulänglichkeiten und Schwächen gesehen. Denn er antwortet, aber mein Herr, rief Gideon, womit soll ich denn Israel befreien? Mein Wehrtrupp ist der kleinste im ganzen Stamm Manasse. Und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Wisst ihr, ich glaube, dass wir so auch oft an unsere Berufung herangehen. Dass wir einfach uns anschauen und sagen, was habe ich denn zu bieten? Was kann ich denn bewirken? Was kann ich denn, wenn ich diese ganze böse Welt sehe, überhaupt bewirken an Guten? Aber Jahwe lässt das nicht so stehen, sondern sagt, ich werde mit dir sein, sagte Jahwe, und du wirst die Midianiter schlagen wie einen einzelnen Mann. Ich werde mit dir sein. Wisst ihr, Gott beruft uns gerade nicht wegen unserer Stärken. Fühlst du dich schwach und unbedeutend? Fühlst du dich so, als könntest du nicht viel reisen? Herzlichen Glückwunsch, das ist deine Qualifikation als Superheld. Warum? Paulus sagt es uns im 1. Korinther 1, da lesen wir ab Vers 26, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Seht eure Berufung an. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte vor der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und warum? Paulus liefert uns auch gleich die Begründung, nämlich, dann sagt er, damit er zunichte mache, was etwas ist, was vor der Welt etwas gilt, die strahlenden Helden der Welt, die Stars, die das Sagen haben, die Regenten, die Beherrscher und Tyrannen, die macht er zunichte. Und damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Wisst ihr, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Der wird nicht zulassen, dass wir die Ehre nehmen, die ihm gebührt. Und deshalb wird er immer uns in eine Berufung schicken, die größer ist, als wir uns selbst zutrauen können. Wisst ihr, wir hatten mal auch in einem unserer Hauskreise so eine Diskussion darüber, wie ist denn unsere Berufung? Und dann wurde so ähnlich gesagt wie, es kann ja nicht jeder so eine Riesenberufung haben. Ich glaube, dass das so stimmt. Es kann nicht jeder ein Billy Graham werden, der vor Millionen Leuten predigt. Aber ich glaube auch, dass wir eine viel größere Berufung haben, als wir uns heute vorstellen können. Dass wir eine größere, wie bei Gideon. Der hat da in seiner Kälte da seinen Weizen getroschen. Der hat überhaupt nicht daran gedacht, dass er überhaupt nur in der Lage wäre, gegen das Volk der Midianiter irgendwie aufzustehen. Wenn deine Berufung Menschen möglich ist, dann bin ich sicher, dass sie nicht von Gott ist. Wenn deine Berufung Menschen möglich ist, wenn du dir das zutraust, dann ist es nicht die Berufung Gottes. Gideon ist immer noch nicht ganz überzeugt. Wenn du mir so viel Gunst erweisen willst, dann gib mir doch ein Zeichen, dass du wirklich mit mir redest. Geh bitte nicht weg, bis ich zurückkomme. Ich will eine Gabe bringen und vor dir niederlegen. Der Engel antwortete, ich warte, bis du wiederkommst, versicherte er. Da ging Gideon nach Hause, bereitete ein Ziegenböckchen zu und backte ungesäuertes Brot aus einem Beutel voll Mehl. Dann legte er das Fleisch in einen Korb, goss die Brühe in einen Topf und brachte alles unter die Terebinte, um es dem Engel Jahwes anzubieten. Doch dieser sagte, nimm das Fleisch und die Brote und leg sie da auf den Felsen, aber die Brühe schütte weg. Und Gideon tat es. Dann berührte der Engel Jahwes mit der Spitze seines Stabes das Fleisch und die Brote. Da schlug Feuer aus dem Felsen und verzehrte alles. Gleichzeitig verschwand der Engel. Als nun Gideon sah, dass es wirklich der Engel Jahwes gewesen war, rief er, wehe mir, Herr, mein Gott, ich habe den Engel Jahwes ins Gesicht gesehen. Wisst ihr, das ist eine ganz normale Reaktion auf Gottes Begegnung im Alten Bund. Warum? Im Alten Bund waren die Leute noch nicht erlöst. Jesus war ja noch nicht gekommen. Sie hatten noch nicht den Heiligen Geist. Sie hatten Gott noch nicht in sich. Sie waren auch noch unheilig, wenn man es genau nimmt. Und wenn man dann dem heiligen Gott begegnet war, das war eine Schocksituation. Wir lesen das auch in anderen, bei Jesaja zum Beispiel. Der fällt einfach flach auf das Gesicht und ist wie erschlagen, als er Gott begegnet. Weil Gott der Heilige ist. Und weil wir ihm heute nur begegnen können, weil wir durch Jesus heilig gemacht sind. Dann sagt Gott ihm: Shalom, beruhige dich, hab keine Angst, du musst nicht sterben. Wenn Gott ihn hätte umbringen wollen, dann hätte er das schon längst machen können. Wisst ihr, wie gut es ist, dass wir Gott begegnen können im Gewand der Gerechtigkeit, in der Heiligkeit, die Jesus uns geschenkt hat? Dass wir Zutritt zum Allerheiligsten haben, ohne dass wir Angst haben müssen vor Gott? Ohne dass wir Angst haben müssen, dass seine Heiligkeit uns verbrennt? Das wäre nämlich der Fall, wenn wir ohne dieses Gerechtigkeitsgewand, das Jesus uns geschenkt hat, vor Gott erscheinen würden. Dann geht es weiter. Da baute Gott an derselben Stelle einen Altar und nannte ihn Jahwe Shalom. Jahwe der Friede. Jahwe unser Friede. Der Altar steht heute noch in Ophra, der Stadt der Abieser-Sippe. Ich glaube, dass eine Folge einer wahren Begegnung mit Gott immer wahre Anbetung ist. Wisst ihr, wenn wir Gott begegnen und nicht in wahre Anbetung hineinkommen, glaube ich, sind wir Gott gar nicht begegnet. Noch in derselben Nacht sagte Jahwe zu Gideon: Nimm den 7-jährigen Stier deines Vaters, das zweitbeste Tier aus seiner Herde, reiß den Altar Baals nieder, der auf dem Grundstück deines Vaters steht, und haue den Aschera-Pfahl daneben um. Dann baue dort oben auf der höchsten Stelle eurer Bergfestung einen Altar für Jahwe, in dem du Steine aufeinander schichtest, und opfere mir darauf den Stier als Brandopfer. Als Brennholz sollst du den umgehauenen Aschera-Pfahl benutzen. Manchmal muss Gott in unserem Leben erst aufräumen, bevor er uns gebrauchen kann. Und die Frage, die sich mir da stellt, wenn ich das lese: Was ist in meinem Leben da? Gibt es da so einen Baalsaltar, einen Aschera-Pfahl in meinem Leben? Das heißt, etwas, was sich neben Gott aufragen und aufwölbt, was sich über ihn stellt oder zumindest neben ihn stellt, was mich davon abhält, ganz Gott hingegeben zu sein. Gott sagt ihm: Das muss erstmal weg. Diese Götzenanbetung muss weg. Das Suffisante bei der Sache ist, Gideon musste den Altar entfernen, den sein eigener Vater aufgerichtet hatte. Also sein Vater scheint irgendwie ein Baalspriester gewesen zu sein, obwohl er Israelit war. Also er musste das wegmachen, was sein Vater in sein Leben gebracht hatte. Es kann auch in unserem Leben familiäre Bindungen geben, familiäre Dinge, die uns hindern, ganz in die Berufung Gottes zu kommen. Und es ist wichtig, dass man einfach das los wird, was an Bindungen, an Generationenbindungen, an dem, was uns bremst, dass man das los wird. Deshalb mache ich euch Mut, sprecht unsere Leute an, unsere erfahrenen Gläubigen und die Ältesten und so weiter. Sprecht sie an, wenn ihr da denkt, dass ihr Befreiung braucht von solchen Bindungen. Freiheit ist möglich. Aber wir müssen die Balzaltäre einreißen. Erstaunlicherweise gehorcht Gideon, der furchtsame Gideon. Da nahm Gideon 10 seiner Männer mit und machte das, was Jahwe ihm gesagt hatte. Er tat es jedoch im Schutz der Nacht, weil er sich vor seinen Angehörigen und den Männern der Stadt fürchtete. Also so ganz weg war die Furcht wohl noch nicht. Aber wisst ihr, es kommt auch gar nicht darauf an, dass aus unserem Leben die Furcht ganz wegkommt. Das wird nie der Fall sein. Es wird immer wieder Situationen geben, in denen es losgeht, dass wir plötzlich erschrecken vor irgendwas oder dass wir Furcht bekommen vor irgendwas. Das ist normal. Wir leben in dieser gefallenen Welt. Jesus sagt zu uns, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also das heißt, nicht, das ist nur unnormal, dass wir mal Furcht bekommen. Aber wichtig ist dann, dass wir in der richtigen Art und Weise damit umgehen. Was ist die richtige Art und Weise? Einfach das machen, was Gott uns sagt. Ich finde das gut, dass Gideon da nicht lang gezögert hat, sondern das gemacht hat, was Gott von ihm verlangt hat, obwohl er Angst hatte. Unser Gehorsam Gott gegenüber ist das einzige Mittel, womit wir unsere Furcht überwinden können. Denn Gott wird uns erst die Kraft schenken und die Ausrüstung, wenn wir in die Beauftragung hineingehen. Nicht als Vorschuss. Das wird noch mehr herauskommen, wenn Gideon dann losgeschickt wird in den Kampf. So, jetzt will ich gerade mal überlegen. Wir lesen es mal schnell durch. Am nächsten Morgen entdeckten diese, dass der Altar Baals umgerissen war, also die Männer der Stadt. Und der Aschera-Fall daneben umgehauen war. Sie stellten auch fest, dass der zweitbeste Stier auf dem neuen Altar geopfert worden war. Wer hat das getan? Fragten sie einander. Dann fingen sie an nachzuforschen und erfuhren es. Es war Gideon ben Joasch. Da verlangten die Männer der Stadt von Joasch, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar Baals niedergerissen und den Aschera-Fall umgehauen hat. Jetzt kommt eine erstaunliche Stelle. Doch Joasch, derselbe Joasch, der den Altar selbst aufgerichtet hatte, widersprach den Versammelten. Wollt ihr etwa den Baal verteidigen? Wollt ihr ihn vielleicht retten? Wenn ihr das tut, wird keiner von euch bis morgen früh am Leben bleiben. Wenn er wirklich ein Gott ist, soll er sich doch selber für das Einreißen seines Altars rächen. Von dem Tag an nannte man Gideon Jerub-Baal. Das heißt, Baal streitete sich mit ihm, weil er dessen Altar niedergerissen hatte. Und wieder taten sich die Midianiter, die Amalekiter und die Nomaden aus dem Osten zusammen. Sie überschritten den Jordan und machten sich in der Ebe Jezreel breit. Im wahrsten Sinn des Wortes, werden wir gleich noch darauf zurückkommen. Da wurde Gideon vom Geist Jahwes erfüllt. Erst als das richtig losging, wurde Israel vom Geist Jahwes erfüllt. Nicht vorher. Er blies das Signalhorn und die Männer der Abiezer-Sippe folgten seinem Ruf. Wisst ihr, das ist ein sehr interessanter Ausdruck, der da steht. Im Hebräischen. Das heißt nämlich eigentlich nicht, er wurde erfüllt, sondern wörtlich müsste man übersetzen, der Geist Gottes umkleidete Gideon. Man kann es auch übersetzen, der Geist Gottes umkleidete sich mit Gideon. Das ist im Hebräischen nicht immer ganz so einfach auseinanderzuhalten. Also, der Geist Gottes begleitete sich mit Gideon. Huber Rosenzweig, diese jüdische Verdeutschung nennen die das, des Alten Testaments, dort steht an der Stelle im Vers 34, und sein Geist braus und kleidete sich mit Gideon. Also der Geist Gottes ist in Gideon hineingeschlüpft. Er hat ihn ausgefüllt, umkleidet. Dann heißt es, dann schickte er, das ist Gideon, Boten in das ganze Stammesgebiet von Manasse und zu den Stämmen Asher, Sebulon und Naphtali. Von überall her ließen die Männer sich rufen und schlossen sich Gideons Truppe an. Am frühen Morgen brach Jerubbaal, also Gideon, mit seinem ganzen Heer auf. Ihr Lager errichteten sie bei der Harod-Quelle. Das Lager der Midianiter befand sich nördlich davon in der Ebene am Hügel More. So, jetzt müsst ihr mal eins schon im Voraus berücksichtigen. Gideon hat also überall im Land Israel die Leute zusammengerufen und hat 32.000 Mann zusammengekratzt. Das Heer der Midianiter, und also das versammelte Heer, das waren ja mehrere Völker, das waren 135.000 Mann. Also ein israelischer Soldat gegen vier Feinde. Gut vier Feinde, ja. Menschlich schon nicht so doll. Aber Jahwe sagte zu Gideon, dein Heer ist zu groß. So kann ich euch den Sieg über die Midianiter nicht geben. Die Israeliten sollen sich nicht vor mir rühmen und sagen, wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Seht ihr, da ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Gott will uns nicht den Ruhm für sein Handeln überlassen. Dann sagt er, lasst daher im ganzen Lager ausrufen, jeder, der sich fürchtet und den Mut verloren hat, kehre umgehend zurück und wende sich vom Berg Gilead ab. Da machten 22.000 Mann kehrt und nur 10.000 blieben zurück. Also erst hatten wir 1 zu 4, jetzt haben wir 1 zu 13,5. Menschlich noch schlechter. Wie reagiert Gott? Doch Jahwe sagte zu Gideon, dein Heer ist immer noch zu groß. Führe die Männer ans Wasser hinunter, dort will ich sie für dich mustern. Ich werde dir ausdrücklich sagen, wer mit dir gehen soll und wer nicht. Gideon führte die Leute ans Wasser. Dann sagte Jahwe, alle, die das Wasser mit der Zunge ausschlürfen wie ein Hund, stell auf die eine Seite, und alle, die sich zum Trinken hinknien und auf die andere. 300 Männer schlürften das Wasser aus der hohlen Hand, die anderen knieten sich zum Trinken hin. Ich könnte jetzt hier nur auslegen, was das bedeutet. Das spare ich mir jetzt heute, weil ich zeitlich sonst nicht auskomme. Da sagte Jahwe zu Gideon, durch die 300 Mann, die am Wasser geschlürft haben, will ich Israel retten und die Midianiter in deine Hand geben. Die anderen sollten nach Hause gehen. So, also erst hatten wir 1 zu 4. Dann hatten wir 1 zu 13,5. Und jetzt haben wir 1 zu 4.500. Ein Soldat auf Seiten Israels gegenüber 4.500 Feinden. Aber Gideon denkt nicht, Mensch, das ist doch fast unmöglich, sondern Gideon entließ die Israeliten und behielt nur die 300 Männer bei sich. Diese übernahmen den Proviant und die Signalhörner von den anderen. Das geschah oberhalb der Ebene, in der sich das Lager der Midianiter befand. Gott will, dass das, was wir für ihn tun sollen, dass das völlig unmöglich ist aus menschlicher Sicht. Völlig unmöglich. Damit hinterher jeder sagen kann, das muss Gott gemacht haben. Das muss Gott gemacht haben. Das kann der Uwe nicht aus eigener Kraft gemacht haben. Dann geht es weiter. In der Nacht sagte Jahwe zu Gideon, greif das Lager dort unten an. Ich gebe es in deine Hand. Wenn du aber Angst hast, schleich dich vorher mit dem Burschen Pura hinunter und höre dir an, was sie miteinander reden. Das wird dir Mut machen, sie anzugreifen. Ist das nicht eine eigenartige Anordnung? Wenn du Angst hast, geh zu zweit mal in ihr Lager. Also ich glaube, als Mensch hätte man sich diese Strategie nicht ausgedacht. Und wisst ihr, was mir auffällt? Gideon hat immer noch Angst. Es ist immer noch nicht so, dass Gideon wurde vom Geist Gottes erfüllt und trotzdem hat er Angst. Wisst ihr, ein Held ist nicht jemand, der keine Angst hat. Ein Held ist jemand, der seine Angst überwindet. Mir fiel da eine eigene Geschichte ein, da war ich noch ein ganz junger Mitarbeiter bei Höchst damals. Wir waren drei junge Leute, wir waren damals für die Einführung von SAP als Software in Vertrieb zuständig, als Projektleiter. Ich war da Anfang 20. Und wir hatten richtig zu kämpfen, weil die Leute von SAP uns gar nicht ernst genommen haben als junge Leute. Aber unsere IT-Leiterin kam eines Tages zu mir und sagte zu mir, Sie haben ja vor gar nichts Angst. Und da dachte ich, liebe Frau, wenn du in mich hineingucken könntest. Ich hatte Angst damals. Ich hatte Angst. Das war so eine Verantwortung, da hinge ein Millionenumsatz dran, wenn wir das vergeigt hätten. Ich hatte Angst. Aber ich habe mich von der Angst nicht lähmen lassen. Ich habe sie einfach runtergeschluckt und habe gesagt, wir müssen das machen, was wir zu machen haben. Und so ist es auch im Geistlichen. Wenn Gott uns das vor die Füße legt, was zu tun ist, dann können wir vor Angst erstarren vor dem, was vor uns liegt, vor den 135.000 Feinden. Oder wir können das machen, was Gott gesagt hat. Also wir kommen immer wieder darauf zurück, dass nur Gehorsam Gott gegenüber in der Lage ist, das uns zu helfen, unsere Angst zu überwinden. Da schlich sich Gideon mit seinem Burschen bis an den äußersten Rand der 50er Einheiten im Lager heran. Die Midianiter, die Amalekiter und die Nomaden aus dem Osten waren wie Heuschrecken in die Talebene eingefallen. Ihre Kamele waren zahllos wie der Sand am Meeresstrand. Als Gideon sich angeschlichen hatte, erzählte gerade einer seinen Kameraden einen Traum. Hör zu, sagte er, ich habe geträumt, dass ein Laib Gerstenbrot sich in unser Lager herunterwälzte und das Zelt umriss, sodass alles durcheinander flog und zu Boden stürzte. Sein Kamerad erwiderte, das kann nur eines bedeuten, das Schwert von Gideon ben Joasch aus Israel. Gott hat die Midianiter und das ganze Lager in seine Hand gegeben. Ist es nicht erstaunlich, ein Feind? Der war kein Nachfolger Gottes, aber er hatte den geistlichen Durchblick. Ich finde das erstaunlich. Als Gideon den Traum und seine Deutung gehört hatte, warf er sich nieder und betete Gott an. Dann kehrte er ins Lager Israels zurück und rief, steht auf, Jahwe hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Wisst ihr, dass ich glaube, dass wir viele geistliche Niederlagen in unserem Leben erleben, weil wir dem Feind viel zu groß machen und die Macht Gottes viel zu klein? Wir sehen die 135.000 Mann. Die ganze Ebene war voll. Bis zum Horizont. Da kann man sich von erschrecken lassen. Aber mit Gott ist der Feind längst besiegt. In Jeremia 10, Vers 2 bis 5 heißt es, so spricht Jahwe, gewöhnt euch nicht an den Stil der Völker an, erschreckt nicht vor Erscheinungen des Himmels, auch wenn das die Völker in Angst versetzt. Denn ihre Gebräuche sind ohne Sinn, ihre Götzen ohne Verstand. Da holt einer Holz aus dem Wald, der Schnitzer macht daraus eine Figur. Man schmückt sie mit Silber und Gold, befestigt sie mit Hammer und Nagel, damit der Gott nicht wackeln kann. Jetzt kommt einer meiner Lieblingssätze in der Bibel. Wie Vogelscheuchen im Gurkenfeld stehen sie und reden nicht. Man muss sie tragen, sie können gar nicht gehen. Habt keine Angst vor ihnen, sie können euch nichts Böses tun und Gutes noch viel weniger. Wisst ihr, der Feind ist besiegt. Er ist wie diese Vogelscheuche im Gurkenfeld. Er hat keine Handhabe über uns. Er kann uns gar nichts anhaben. Ein Feind von außen kann uns nicht besiegen. Nur der Feind von innen. Nur der Feind von innen. Gideon teilte die 300 Mann in die drei Gruppen auf. Jeder Kämpfer bekam ein Signalhorn, eine Fackel und einen leeren Krug, um die brennende Fackel zu verbergen. Achtet genau auf das, was ich tue, wenn ich mit meinen Leuten an den Rand des feindlichen Lagers komme, sagte Gideon. Und macht es uns genau nach. Wenn ich dann mit allen, die bei mir sind, ins Horn stoße, sollt auch ihr um das Lager herum das Horn blasen, rufen für Jahwe und für Gideon. Zu Beginn der mittleren Nachtwache erreichte Gideon mit seinen 100 Mann das Lager. Die Posten waren gerade abgelöst worden. Da stießen sie in die Hörner und zerschlugen die Krüge, die sie mitgebracht hatten. Alle drei Gruppen bliesen die Hörner, zerschlugen ihre Krüge, dann packten sie mit der linken Hand die Fackel, mit der rechten hielten sie die Hörner zum Blasen an den Mund und zwischendurch riefen sie »Schwert für Jahwe und für Gideon!« Dabei blieben sie um das Lager herum stehen. Wisst ihr, was hier auffällig ist? Die Kämpfer standen mit der Fackel und dem Horn. Also in einer Hand Fackel, in der anderen das Horn. Die hatten gar keine Hand frei zum Kämpfen. Die hätten drei Hände gebraucht, wenn sie das Schwert noch hätten halten wollen. Aber sie brauchten es gar nicht. Da rannte das ganze feindliche Lager durcheinander. Alle schrien laut und flohen. Denn als die 300 Mann in ihre Hörner stießen, ließ Jahwe eine Panik im ganzen Lager entstehen. Wer ließ die Panik entstehen? Jahwe. Nicht das Getöse, was die machten, das hat die aufgeweckt. Aber Jahwe ließ die Panik entstehen. Jeder ging mit seinem Schwert auf den anderen los. So floh das ganze Heer auf Bethschitta zu, um nach Zereda zu entkommen und den Jordanübergang von Abel-Mehola bei Tabat zu erreichen. In 2. Mose 14, Vers 13 bis 14 sprach Gott zum Volk: Fürchtet euch nicht. Übrigens, fürchtet euch nicht ist der allerhäufigste Befehl in der Bibel. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es 365 Mal den Befehl fürchtet euch nicht gibt, für jeden Tag einen. Fürchtet euch nicht. Steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, Midianiter, Ida, wie sie auch heißen, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Der Herr wird für euch kämpfen. Der Herr wird für euch kämpfen. Habt ihr gehört? Der Herr wird für euch kämpfen. Amen. Yes. Nun gibt es noch eine interessante Begebenheit. Gideon verfolgt dann die Feinde, weil die zwei Redelsführer noch gar nicht gefasst waren. Die waren noch auf der Flucht. So heißt es dann in Richter 8, Sebach und Zalmunna, das waren die beiden Bösetäter, mit ihren Truppen, etwa 15.000 Mann, hatten in Karkor Halt gemacht. Das war alles, was von dem ganzen Heerlager der östlichen Nomaden übrig geblieben war. 120.000 Kämpfer waren gefallen. Die hatten sich gegenseitig abgemetzelt. Gideon folgte ihnen auf der Beduinenstraße, die östlich von Nobach und Jokboha verläuft, und griff das feindliche Heer, das sich in Sicherheit wähnte, völlig unerwartet an. Das ganze Lager geriet in Panik und die beiden Könige Sebach und Zalmunna flohen. Gideon verfolgte sie und nahm beide gefangen. Und dann heißt es ein paar Verse weiter, schließlich wandte er sich an Sebach und Zalmunna. Wie sahen die Männer aus, die ihr am Berg Tabor erschlagen habt? Das war also bevor der Krieg ausgebrochen war. Hatten die schon ein paar Israeliten dahin gemetzelt. Sie waren wie du, antworteten sie. Jeder sah aus wie ein Königssohn. Sie waren wie du, sagten sie zu Gideon, der gar kein Königssohn war. Wenn der Heilige Geist sich mit euch bekleidet, seid ihr alle Königssöhne und Königstöchter. Und das ist auch unsere Berufung. Ich habe diese Predigt über, dass wir Könige sind, letztes Jahr gehalten. Nee, wann war es? Ich weiß es gar nicht mehr. Letztes Jahr, glaube ich. Wir sind berufen, als Könige zu herrschen in dieser Welt. Jetzt schon, nicht erst in späteren Zeiten oder im Jenseits. Ich möchte als Abschluss diesen Vers aus Römer 5, Vers 17 lesen, der einer meiner absoluten Lieblingsverse ist in der ganzen Bibel. Dort heißt es, denn wenn dort infolge der Übertretung des einen der Tod durch die Schuld jenes einen, da ist Adam gemeint, wenn also durch die Schuld des Adam, der damals sich entschlossen hatte, von Gott sich abzuwenden und sich selbstständig zu machen, seine Herrschaft unbeschränkt ausgeübt hat. Also der Tod hat seine Herrschaft hier durch diesen Sündenfall ausgeübt. So werden hier, jetzt, nachdem wir das Evangelium haben, nachdem wir erlöst sind, noch viel gewisser die, welche die überschwängliche Fülle der Gnade und des Geschenks der Gerechtigkeit empfangen, welche die überschwängliche Fülle der Gnade und des Geschenks der Gerechtigkeit empfangen, wenn ihr die Fülle der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmt, empfangt, darin lebt, dann wird Folgendes passieren: Im Leben als Könige herrschen durch den einen, Jesus Christus. Im Leben als Könige herrschen. Wir sind berufen zu herrschen. Wir haben heute viel bessere Voraussetzungen als Gideon. Wir sind erlöst. Es ist schon längst alles passiert. Der Feind ist längst besiegt. Jesus, habe ich schon vorhin gesagt, führt uns in seinen Triumphzug mit. Wir brauchen vor keinem Feind Angst zu haben. Wir müssen den Teufel nicht größer machen, als er ist. Er ist ein armes Würstchen. Er hat immer nur so viel Macht über uns, wie wir ihm gewähren. Aber wenn wir feststehen, wie es hier heißt. Steht fest und seht, was Gott für euch macht. Ihr müsst nicht kämpfen, sondern feststehen. Das ist alles. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass du einfach für uns kämpfst. Und der Feind ist längst besiegt. Wir kämpfen gar nicht um den Sieg, sondern wir kämpfen nur darum, dass der Sieg sich in unserem Leben ausbreitet. Und ich bitte dich, Herr, dass in jedem Leben von uns, die hier sitzen, sich dein Heil ausbreitet in allen Lebensbereichen. Und lass uns unsere Berufung sehen. Die Berufung, die wir nur schaffen, weil wir uns auf dich verlassen. Die viel zu groß ist für uns. Und erfülle uns so mit dem Geist, wie es hier bei Gideon beschrieben ist, dass er uns umkleidet und dass wir mit dem Geist bekleidet einfach handeln können in der Vollmacht, die du uns gibst. Und mit deiner Kraft, mit deiner Weisheit. Und mit dir ist nichts unmöglich. Und kein Feind ist zu groß. Wenn es Millionen wären. Danke, Herr, dass du unser Gott bist und dass wir mit dir mehr als Überwinder sind. Danke, dass du mit uns jeden Krieg gewinnst. Herr, wir bitten dich, erfüll du uns mit diesem Glauben und dieser unerschütterlichen Vertrauen auf dich. Und hilf uns, dass unsere Furcht uns nicht überwindet, sondern wir die Furcht überwindet, indem wir gehorsam sind. Damit das in unserem Leben geschieht, was du dir vorgenommen hast. Und das ist das Allerbeste für uns und der sicherste Ort, den wir uns vorstellen können. In diesem ganzen Krieg, in dem wir leben, der sicherste Ort. Danke dafür. Du bist gut. Du bist so wunderbar. Du hast so einen genialen Plan ausgedacht für uns. Du bist einfach unaussprechlich, Herr. Wir danken dir, wir erheben dich. Amen.